Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mit einem Gespräch machen wir weiter und wollen reden über Polizei und staatstreue demokratische Loyalitätserwartung an Beamte. Denn nach Aufdeckung von 5 Chatgruppen mit rechtsextremistischen Inhalten in der NRW-Polizei, da hat Innenminister Reul eingeräumt, das Ausmaß unterschätzt zu haben. In Hagen, Hamm, Gelsenkirchen, Mülheim, da sind Beamte auffällig geworden, die zum Teil jahrelang geheim blieben. Von falschem Chorgeist war die Rede. Wir wollen aber nicht über den Ruf etwa der SPD-Innenminister nach einer umfassenden Rassismusstudie bei der Polizei sprechen, sondern was das über den Zustand von Gesellschaft und Demokratie aussagt. Mit Hans Vorländer habe ich darüber gesprochen. Er ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Warum ist aus verfassungs-demokratietheoretischer Sicht die Angelegenheit so heikel? Und vor allem, warum sind das keine Peanuts?
Ja, das sind deshalb keine Peanuts, weil es hier um das Vertrauensverhältnis der Bevölkerung zu Amtsinhabern geht. Und Polizeibeamte sind Amtsinhaber, denen ein besonderes Vertrauensverhältnis zugeschrieben wird. Und wir erwarten ja von Amtsinhabern, dass sie sich besonders vorbildlich verhalten, dass sie am Gemeinwohl orientiert agieren und dass sie unparteiisch sind. Von daher haben wir ganz besondere Erwartungen, moralische, ethische, an Amtsinhaber. Und das wird in solchen Situationen enttäuscht und führt dann eben doch dazu, dass wir weniger Vertrauen haben in die Institution der Polizei, obwohl das Vertrauen in die Polizei traditionell in Deutschland außergewöhnlich hoch ist.
Warum, ich versuche nochmal dagegen zu halten, macht es Sinn, an den Beamten, an den Amtsträgern besonders hohe Maßstäbe zu legen, wenn er am Ende doch auch, mit Verlaub, nur ein Mensch ist wie andere auch, der seine Kränkungen hat, der seine Schwächen hat, der berufsbedingt, nehmen wir mal den Polizisten, ja auch viel Elend, Kriminalität, Regeluntreue, Gewalt und so weiter sieht?
Ja, das hat damit zu tun, dass wir der Auffassung sind, und das hat ja auch historische Gründe, dass ein Staat nur dann anständig, rechtsstaatlich sicher funktionieren kann, wenn die Personen, die wir mit einem besonderen Amt ausgestattet haben, sich auch so verhalten, wie wir das von ihnen erwarten. Das heißt nicht so, dass jeder, der eine bestimmte Vorstellung von der Ausübung des Amtes hat, das so in die Polizei oder einen Polizisten hineinprojiziert, sondern er muss sich eben entsprechend der ihm übertragenen Aufgabe verhalten. Das ist für ganz wesentlich für die Aufrechterhaltung eigentlich demokratischer Staatlichkeit. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir natürlich Ämter mit einer gewissen Würdevorstellung versehen. Und das ist wichtig, damit wir den Eindruck haben, dass keiner bevorzugt, privilegiert wird oder keiner diskriminiert wird. Und das ist sozusagen für das Vertrauen in Staatlichkeit, in die demokratischen Stränge der Legitimation ganz essentiell.
Jetzt haben Sie mir eine Frage unter die Zunge gelegt, nämlich, dass es auch erfordert, dass der Amtsträger so verantwortlich mit dem Amt umgeht, dass er keinen Amtsmissbrauch betreibt. Also sehr salopp gesagt, dass er jetzt, was weiß ich, der Finanzbeamte oder der Polizist nicht irgendwie sich Vorteile verschafft.
Ja, genau das ist der Hintergrund. Denn es wäre ja eine falsche Amtsausübung oder man könnte sagen ein Amtsmissbrauch. Und das betrifft sein Diensthandeln. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben auch in unserem Beamtengesetz eigentlich immer wieder Formulierungen, da steht sehr deutlich drin, dass sogar es als ein Dienstvergehen angesehen werden kann, wenn sozusagen ein Verhalten außerhalb des Dienstes in besonderem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für das Amt bedeutsamen Weise beeinträchtigt wird. Also der Anspruch, den wir haben, geht sogar darüber hinaus. Das muss zwar immer im Einzelfall dann abgewogen werden, aber wir haben da schon ziemlich hohe Ansprüche, dass die natürlich nicht immer von allen eingehalten werden, das sehen wir jetzt. Und da gibt es dann eben ja doch die Möglichkeit, dass man Dienstaufsichtsbeschwerden bzw. Dienstvergehen auch untersucht, um sozusagen immer wieder darauf zurückzukommen, dass wir eigentlich doch an diesem Standard der Beurteilung festhalten wollen.
Wir erinnern uns, Professor Vollender, an Drohschreiben, an Rechtsanwältinnen oder linken Politikerinnen in der Vergangenheit. In Hessen, in NRW gibt es jetzt Sonderermittler. So wie in der übrigen Gesellschaft es auch nationalistische oder rechtsextreme Neigungen gibt und sich verbreiten, finden Sie sich, ich bin fast versucht zu sagen, statistisch offenbar auch in der Polizei?
Ja, wir wissen ja eben darüber zu wenig. Das ist das Problem. Wir mutmaßen das und man kann sicherlich davon ausgehen, dass die Verteilung, die man in der Gesamtbevölkerung hat, sich in irgendeiner Weise ja auch bei Einstellungen und politischen Vorstellungen innerhalb der Polizei wiederfindet. Aber das ist ja eben im Augenblick noch im Feld des Dunkeln, weil wir keine wirkliche Aufklärung darüber haben. Insofern, wenn wir in der Bevölkerung, sagen wir, Vorstellungen, die man rechtspopulistisch nennen kann oder rechtsextrem haben und die bewegen sich, je nachdem, wie man es misst, zwischen 5 und 15%, dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass sich das auch innerhalb der Beamtenschaft oder innerhalb, in diesem Fall, der Polizei wiederfindet. Wobei man bei der Polizei vielleicht eben noch einen extra Faktor immer mit veranschlagen muss. Sie sind für Recht und Ordnung zuständig und man erwartet von ihnen, dass sie ein besonderes Verhältnis zu Recht und Ordnung haben. Und deshalb sind sie vielleicht etwas stärker auch in dieser Richtung von den Einstellungen, aber auch von ihrem Habitus disponiert. Aber das, wie gesagt, wissen wir erst dann, wenn man harte Zahlen hat und wenn man evidenzbasierte Aussagen darüber treffen kann.
Da unterscheidet sich der Vollzugsbeamte nochmal, sagen wir mal, von einem Beamten in der Lohnbuchhaltung in einem Ministerium.
Ja, natürlich. Ist ja unmittelbar auf der Straße, kommt er zum Einsatz. Er ist manchmal ja auch der Prügelknabe, der vermitteln muss. Also wenn die Juristen und Juristinnen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen anstellen zwischen Grundrechtseinschränkungen und Versammlungsfreiheit, dann muss das auf der Straße umgesetzt werden. Und das geht manchmal eben auch unter Bedingungen physischer oder physischer Gewaltsamkeit. Und dann muss der einzelne Polizist oder die Polizistin darauf reagieren. Das kann man eskalieren tun, das kann man deeskalieren tun. Man ist sozusagen an der Front und da ist nicht alles immer rational abgewogen, sondern auch, man muss natürlich den Polizisten und Polizisten auch eigene Gefühle und auch Ängste und Sorgen attestieren dürfen. Und das macht das Geschäft eben der Polizei so außerordentlich schwierig und befangen zwischen den Fronten und Konfliktlagen, die es in der Gesellschaft gibt.
Ich würde im zweiten Teil unseres Gesprächs gerne nochmal den Demokratieforscher und Demokratiehistoriker in Ihnen zum Klingen bringen. Einem Themenheft, das in hoher Auflage seit Jahren erscheint, das Sie für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben haben, erinnern Sie unter anderem an die Virginia Bill of Rights von 1776. Ich will jetzt nicht die Artikel vorlesen, aber es gibt im Abschnitt 2 einen ganz interessanten Nebensatz, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 230 Jahre alter Satz. Die Beamten sind nur die Bevollmächtigten des Staates oder jener Macht, die vom Volke ausgeht und Diener und ihm jederzeit verantwortlich. Wenn wir sagen, dass in der Weimarer Republik gewaltbereite Massenorganisationen antiparlamentarisch, antidemokratisch sich verhalten haben und die Demokratie ruiniert haben, dann gibt es doch solche Gefährdungen heute im Kleinen auch, oder?
Ja, solche Gefährdungen gibt es natürlich, aber es kommt auf die Institution an. Und die Institution der Polizei oder andere staatliche Einrichtungen genießen bei uns immer noch, glaube ich, ganz hohes Vertrauen. Das sehen wir in allen Befragungen. Gerade die Polizei, genauso wie das Bundesverfassungsgericht oder der Bundespräsident, sind von solchen hohen Vertrauenswerten positiv ausgezeichnet. Insofern ist das, glaube ich, mit anderen Verhältnissen nur schwer zu vergleichen. Aber man muss immer den Anfängen wehren. Und wenn man den Eindruck gewinnt, dass dort etwas ins Rutschen kommt oder etwas sichtbar ist, was vorher unsichtbar war, dann muss man dem natürlich nachgehen. Und das ist für die Stabilität einer Demokratie gerade in dem Vertrauensverhältnis außerordentlich wichtig. Denn wir statten ja Amtsträger mit einem Vertrauen aus und wir wollen nicht enttäuscht werden. Das ist, glaube ich, der Grundzusammenhang. Wir statten sie mit Vertrauen aus, wir bevollmächtigen sie, etwas zu tun, was wir als demokratische Bürgerinnen und Bürger über die Parlamente und Gesetze diesen Personen auferlegen. Insofern sind wir in einer demokratischen Legitimations- und Verantwortungskette und möchten das gerne dann auch so zurückgespielt haben. Und das ist der Zusammenhang, der demokratisch wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer die Vorstellung, dass der oder die Amtsträgerin eben auch dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Das ist sozusagen eine Traditionslinie, die sehr stark aus dem Gedanken des Republikanismus kommt. Also eine demokratische und eine republikanische Komponente.
Müssen wir Demokratie wieder mehr lernen? Wir haben in den vergangenen Jahren, wir sind kurz vor dem 30. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung, immer häufiger gehört, ja, es mangelt an Staatsbürgerkunde in den sogenannten neuen Bundesländern und ähnliches. Jetzt sehen wir, dass es in der hessischen, der nordrhein-westfälischen Polizei rechtsextremistische Umtriebe gibt. Müssen wir Demokratie wieder mehr oder anders lernen?
Ja, ich glaube, wir müssen uns besinnen auf ganz bestimmte Minima des demokratischen Konfliktaustrags, dass es ganz bestimmte Regeln gibt, an die wir uns halten müssen. Wir müssen auch dann in Behörden darauf dringen, in diesem Fall die Polizei, dass sie gut ausgebildet werden, dass sie verpflichtet werden auf die Grundlagen einer freiheitlich-demokratischen Ordnung und dass das sozusagen auch in die Praktiken, in das Verhalten unmittelbar eingeht. Wir haben so ein bisschen auch durch die Verrohung der öffentlichen Auseinandersetzung, die natürlich auch durch die sozialen Netzwerke kommt, haben wir ein bisschen das Gespür für die demokratischen und die zivilisatorischen Minima verloren. Und das muss, glaube ich, wieder eingeübt werden. Und da müssen wir uns auch selbst besinnen, dass wir nicht durch das Anschreien auf Straßen oder in den sozialen Netzen durch Schmähungen den demokratischen Prozess nicht fördern, sondern ihn auf Dauer zerstören. Und das ist, glaube ich, im Augenblick die besondere Aufgabe, uns wieder auf die Grundlagen eines zivilen, demokratischen Staates zu besinnen und das wieder neu zu lernen.
Sagt Hans Furländer, er ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden und auch Verfasser eines Beck-Wissenbandes über Demokratie.